Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und anfangen möchte ich mit einer schönen Meldung, und zwar ist SEO im Ohr zum beliebtesten SEO-Podcast in Deutschland gewählt worden und das Ganze in einer Aufstellung, die ihr bei Mr. SEO finden könnt, die besten deutschen SEO-Podcasts 2026. Und ja, bei diesem Teilnehmerfeld, was da vertreten war, wirklich mit hochkarätigen Podcast, da ist es mir natürlich eine besondere Ehre, da auf dem ersten Platz zu landen. Also vielen lieben Dank an alle, die da gewotet haben, die auch diesen Podcast hier regelmäßig hören. Und natürlich auch herzlichen Dank an Michael Weckerlin für diese schöne Aufstellung und für diese Rangliste. So viel in eigener Sache und kommen wir gleich zu den aktuellsten SEO-News der Woche. Da gab es nämlich auch wieder genug zu erzählen und ich habe euch wieder die fünf wichtigsten, aus meiner Sicht wichtigsten Meldungen rausgesucht. Und zwar einmal Google AI Overviews erscheinen immer öfter für News. Top Stories erscheinen ebenfalls in den AI Overviews. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, den Google AI Mode mit Instacart, Canva und YouTube zu verbinden. OpenAI vollzieht offenbar wieder einen Wechsel der Suchergebnisse weg von Google hin zu Bing. Dann gab es in dieser Woche einen interessanten Podcast mit John Müller und Martin Splitt von Google, in dem sie so ein bisschen über den Indexierungsbericht in der Google Search Konsole gesprochen haben und mit so ein paar Vorurteilen aufgeräumt haben und vor allem auch erklären, welche Fehlermeldungen wirklich kritisch sind und welche man eher ignorieren kann. Ja, und dann auch noch eine Studie ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Analyse, die ich durchgeführt habe, mit einigen Websites und ich habe mir angeschaut, welche Arten von Inhalten gute Chancen auf Citations in den Google AI Overviews und im AI Mode bieten. Also wieder jede Menge dabei in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und ja, schön natürlich vor allem, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich mal an und zwar mit den Google AI Overviews. Und nachdem längere Zeit newsrelevante Suchanfragen ja nicht zu einem Anzeigen der Google AI Overviews geführt haben, hat sich das jetzt offenbar in der letzten Zeit geändert und auch für Suchanfragen, die Nachrichtenbezug haben, erscheinen jetzt immer öfter diese KI-Zusammenfassungen. Und das ist eine Sache, die natürlich für Publisher und Nachrichtenverlage keine gute Nachricht ist, auf den ersten Blick zumindest, denn das kann ihren Suchetraffic beeinträchtigen, kann zu weniger Klicks führen und deshalb sollten Sie das genau beobachten. Ich habe euch ein Beispiel in dem Beitrag auf SEO Südwest mal reingepackt und das Ganze stammt aus der US-amerikanischen Google-Suche, weil dort das alles schon ein bisschen weiter ist als hierzulande und da könnt ihr das also genau sehen. Es ging um die Suchanfrage Politics News Today und da erschien dann auch ein entsprechender AI-Overview mit einigen Meldungen. Allerdings würde ich das Ganze jetzt nicht ganz so kritisch sehen, wie es vielleicht manche tun, denn es handelt sich ja da nur um Zusammenfassungen und wer sich detaillierter informieren möchte, der wird dann sicherlich schon auch auf den einen oder anderen Link klicken, weil diese Detailinformationen, die bekommt man dann nur, wenn man die entsprechenden Seiten aufruft. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass immer häufiger Schlagzeilen bzw. Top-Stories in den AI-Overviews erscheinen, zumindest in den USA. Und auch dafür habe ich euch ein Beispiel im Beitrag geteilt. Das Ganze zeigt, dass sich aus dieser Entwicklung auch Chancen ergeben, vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten Preferred Sources, die ja Google jetzt auch in letzter Zeit in den Top Stories und in den AI Overviews anzeigt. Also das sind bevorzugte Quellen, die von den Nutzern ausgewählt wurden und die diesen dann öfter an diesen entsprechenden Stellen, also in den Top Stories und in den AI Overviews ausgespielt werden. Das heißt also gerade für Anbieter redaktioneller Inhalte und News ist das eine ganz gute Chance, wie ich finde, da mehr Sichtbarkeit zu haben und entsprechend auch mehr Klicks aus der Suche zu bekommen. Zu Google AI Mode gab es jetzt gerade vor wenigen Stunden auch etwas Neues. Und zwar lässt sich jetzt der AI Mode auch mit verschiedenen Apps verbinden. Genau genommen mit Instacart, Canva und YouTube. Damit wird die Google-Suche mehr und mehr zum umfassenden Werkzeug für viele tägliche Aufgaben, die weit über die Recherche von Informationen hinausgehen. Und diese Kombination mit Apps wie zum Beispiel Instacart ermöglicht es dann eben, komplette Aufgaben in der Suche zu erledigen. So kann man zum Beispiel Zutaten für ein Rezept, nachdem man in Google gesucht hat, gleich in den persönlichen Einkaufswagen per Instacart packen. Und die Verbindung mit Canva ermöglicht es zum Beispiel, aus der Suche heraus Designs zu erstellen, wie etwa ein neues Template für die eigene Website, für Briefpapier oder eine Präsentation. Und mittels einer Verbindung zu YouTube kann man aus gefundenen Songs gleich eine neue Playlist erstellen und sie dann in YouTube Music anhören. Und ja, damit nähert sich die Google-Suche immer mehr an KI-Tools wie Claude oder ChatGPT an und die Suche ist damit nur noch einer von vielen Anwendungsfällen, wenn auch sicherlich nach wie vor mit Abstand der wichtigste. Ein Hinweis ist ebenfalls wichtig, und zwar ist diese App-Anbindung für den Google AI Mode zunächst nur für Nutzer in den USA verfügbar. Kommen wir zu OpenAI und zu ChatGPT. Und da gibt es einen interessanten Wechsel. Nachdem ChatGPT nämlich lange Zeit hauptsächlich auf Suchergebnisse von Google zurückgegriffen hatte, um seine Antworten anzureichern, gibt es nun Anzeichen dafür, dass OpenAI wieder verstärkt auf Bing setzt. Dafür spricht ein neues Feld in den Daten, die zwischen ChatGPT und dem Browser gesendet werden. Es trägt den Namen Result Source Bing. Und David Konitzny hat ein Beispiel dafür auf X geteilt und wer sich das selbst ansehen möchte, kann dazu einfach die Developer-Tools zum Beispiel von Chrome öffnen und dann nach dem neuen Feld suchen. Schon zu Beginn hatte OpenAI Bing-Ergebnisse verwendet und das hat seinen Ursprung in der Zusammenarbeit zwischen Microsoft und OpenAI. Microsoft hatte schon früh in das Unternehmen investiert und da bietet es sich ja an, die bestehende Infrastruktur auch zu nutzen. Ein Grund dafür, dass Bing-Ergebnisse jetzt wieder eine wichtigere Rolle für OpenAI spielen, dürften die zunehmenden Probleme sein, auf den Index von Google zuzugreifen. So hatte Google im vergangenen Jahr zum Beispiel gegen das Scraping-Unternehmen SERP API geklagt und dem Unternehmen den Diebstahl von Inhalten vorgeworfen. Ziel von OpenAI dürfte ohnehin der Aufbau eines eigenen Indexes sein, um die Abhängigkeit von anderen Unternehmen auf diesem Gebiet zu umgehen. Das Problem dabei ist nur, einen umfassenden Webindex baut man eben nicht über Nacht auf. Google hat auf diesem Gebiet einen enormen Vorteil. OpenAI hatte dementsprechend ja auch schon im letzten Jahr, glaube ich, war es, Interesse bekundet, direkt auf den Google-Index zugreifen zu dürfen. Zumindest mittelfristig bedeutet die aktuelle Entwicklung, dass auch Suchergebnisse und Rankings in Bing beachtet werden sollten, wenn es um die Optimierung der Sichtbarkeit in ChatGPT geht. Ja, dann zu SEO-Grundlagen möchte ich es mal nennen, genauer gesagt zur Google Search Console und hier zum Indexierungsbericht. In der aktuellen Folge des Google Podcasts Search of the Record haben nämlich Martin Split und John Müller aus dem Google Search Relations Team über diesen Indexierungsbericht der Search Console gesprochen und sie haben erklärt, worauf man besonders achten sollte, beziehungsweise auch welche Dinge eher harmlos sind. Und ein häufiges Missverständnis, gerade bei Anfängern, sei es demnach, dass sie den Bericht öffnen, dann hunderte nicht indexierte Seiten sehen und sofort in Panik geraten, weil sie alles als Fehler werten, die sie unbedingt beheben müssen. Ich kenne das selbst auch aus vielen Gesprächen mit Kunden, die dann immer sehr besorgt sind und sich die Frage stellen, ob man jetzt wirklich jeden einzelnen 404er behandeln oder analysieren muss. Und John Müller und Martin Split haben aber erklärt, der Bericht sollte nicht als reine To-Do-Liste betrachtet werden, sondern man sollte die Daten zur Mustererkennung nutzen und nach unerwarteten Dingen Ausschau halten. Der Fokus sollte auf der Frage liegen, ob sich die Website im Index so verhält, wie man es von ihr erwartet. Ja, und worauf sollte man besonders achten? Das sind besonders Anstiege von 404, 403 und 500er Fehlern. Und sie haben auch ein konkretes Beispiel genannt. Manchmal aktivieren zum Beispiel Hosting-Provider oder Content-Delivery-Networks einen Botschutz, der dann auch den Google-Bot blockiert. Besonders tückisch sind demnach Soft-Errors, bei denen der Server einen regulären 200er Statuscode ausgibt, den Nutzern und Crawlern aber eine Bot-Abfrage anzeigt. Und solche Blockaden können der eigenen Leistung in der Suche erheblich schaden. Interessant ist auch, was die beiden zum Abschnitt gecrawled, nicht indexiert im Indexierungsbericht gesagt haben. Wenn nämlich viele URLs den Status gefunden, nicht indexiert oder gecrawled, nicht indexiert aufweisen, dann kann das ein grundlegendes Qualitätsproblem der Website sein oder darauf zurückzuführen sein. Wenn Google-Systeme ernsthafte Bedenken zur Qualität haben, zum Beispiel bei massenhaft generierten, wenig hilfreichen KI-Inhalten, dann reduzieren sie das Crawling und die Indexierung, und Google bezieht sich in diesem Zusammenhang nicht nur auf einzigartigen Text, sondern auch das ganze Nutzererlebnis spielt hier eine Rolle. Guter Text, der zum Beispiel hinter viel Werbung oder störenden Interstitials versteckt ist, gilt ebenfalls als Indikator für schlechte Qualität. Und im Zusammenhang mit der zunehmenden Menge von KI-Content hatte Google ja bereits im April seine Anforderungen an Inhalte erhöht, die für eine Indexierung erfüllt werden müssen. Dann sind sie auch noch auf die Indexierungsrate eingegangen, und da finde ich interessant, was John Müller gesagt hat. Er sagte nämlich, es gibt hier kein ideales Verhältnis zwischen indexierten und nicht indexierten Seiten. Nutzer sollten sich keine Sorgen machen, wenn zum Beispiel nur 20% ihrer Seiten im Index landen. Als Extrembeispiel nannte er die Entwicklerdokumentation von Google selbst, und dort sind angeblich nur 5% der Seiten indexiert, und dennoch ist die Website völlig gesund, weil die wichtigen Inhalte erfasst sind und der Rest bewusst auf No-Index gesetzt wurde oder aus anderen legitimen Gründen, wie zum Beispiel Canonical Links, nicht mehr im Index auftaucht. Ja, und zu guter Letzt sind sie auch noch auf die Site-Abfrage eingegangen, also die Abfrage, mit der man Suchergebnisse auf eine bestimmte Domain oder einen bestimmten Pfad oder eine bestimmte URL sogar begrenzen kann. Und das Ganze könnte irreführend sein, denn manchmal zeigt so eine Site-Abfrage auch Seiten an, die nicht indexiert sind, wie zum Beispiel alte URLs nach einem Domain-Umzug, oder sie unterschlägt indexierte Inhalte. Und deshalb sollte die Google Search Konsole immer als primäre Quelle zur Prüfung herangezogen werden. Ja, und dann, wie anfangs schon angekündigt, habe ich eine kleine Analyse durchgeführt und habe mir mal angeschaut, welche Arten von Inhalten denn besonders häufig in den Google AI Overviews und dem AI Mode erscheinen. Und mit dem neuen KI-Bericht in der Google Search Console hat man ja jetzt die Möglichkeit, Citations von Webseiten in den KI-Antworten von Google zu messen und zu verfolgen. Und das betrifft eben die AI Overviews und den AI Mode. Man kann zwar in dem Report nicht sehen, welche Prompts zu Citations geführt haben oder wie viele Klicks daraus entstanden sind, aber immerhin ist zu erkennen, welche Seiten am häufigsten zitiert wurden. Und ich habe mir mal die Zahlen oder die Daten von 5 Websites aus verschiedenen Branchen angeschaut und habe daraus Kategorien abgeleitet, die eben gute Chancen auf Citations durch Google in den KI-Features haben. Da wären zunächst einmal Definitionen und Begriffserklärungen. Sie sind ein möglicher Weg, um in den Google AI Overviews und im AI Mode zu erscheinen. Jeder Fachbegriff in einer Nische, der eine klare, kompakte Definition hat, ist ein KI-Feature-Kandidat, besonders wenn der Begriff nicht im Duden steht, also wenn er branchenspezifisch ist. Zweite Kategorie sind Zahlen und Daten. Also Content, der eine Zahl, eine Formel oder einen messbaren Wert liefert, performt außergewöhnlich stark. Beispiele sind: wie viel, wie berechne ich, was verdiene ich und so weiter. Das sind primäre Fragen für KI-Features. Der Content muss die Zahl oder eine Spanne klar nennen. Auch gute Chancen haben Fragen wie: wie schreibt man, wie sagt man irgendwas korrekt, oder was ist der offizielle Begriff für irgendetwas. Die KI liefert gern kurze, direkt zitierfähige Antworten auf Sprachanfragen, und das kann man damit gut abdecken. Die nächste Kategorie sind amtliche oder wissenschaftlich belegbare Daten. Seiten mit amtlich wirkenden oder wissenschaftlich belegten Daten werden offenbar als besonders zitierwürdig eingestuft. Wer Daten aus Studien, Erhebungen oder Messreihen aufbereitet und die Quelle klar nennt, hat einen strukturellen Vorteil. Zum Beispiel Angaben wie: laut einer Studie der Universität X. Das signalisiert der KI Vertrauenswürdigkeit. Die nächste Kategorie sind News kombiniert mit Hintergrundwissen. News-Content, der eine aktuelle Entwicklung mit Hintergrundwissen verknüpft, zieht AI-Impressionen aber mit deutlich kürzerer Halbwertszeit. Warum passiert X gerade und was bedeutet Ereignis Y? Es sind Fragen, die die KI beantwortet. Und wer schnell publiziert und dabei das Warum erklärt und nicht nur das Was, gewinnt temporäre KI-Präsenz. Praktische Listen funktionieren auch gut, also Auflistungen, die direkt handlungsrelevant sind und nicht nur einen reinen Überblick liefern, die performen gut. Listen funktionieren, wenn sie vollständig, aktuell und direkt verwendbar sind. Die 10 besten X funktioniert weniger gut als zum Beispiel alle X mit ihren Werten. Vollständigkeit schlägt Kuration. Über alle Kategorien hinweg lassen sich 4 Grundprinzipien herausarbeiten, die den Unterschied zwischen KI-sichtbaren und weniger KI-sichtbaren Content ausmachen. Das erste Prinzip ist eine Frage, eine klare Antwort. Das heißt, man muss also wirklich ganz konkret auf eine bestimmte Frage eine gute Antwort liefern. Dann, wie gesagt, Zahlen und Größenordnungen nennen und hier konkrete Werte statt Formulierungen wie es kommt darauf an. Quellen und Daten müssen belegt sein. Studien, Behörden, Institutionen, die sollten im Fließtext genannt und nicht nur verlinkt werden. Und Antwort vor Kontext, das heißt die zentrale Aussage, die steht ganz oben und nicht erst nach einer längeren Einleitung. Ja, und wenn man das Ganze zusammenfasst, kann man sagen, dass die KI-Features von Google Content bevorzugen, der präzise antwortet, der Zahlen nennt und Quellen belegt. Und das ist die konsequente Weiterentwicklung des Prinzips, das guten SEO-Content schon immer ausgezeichnet hat, nämlich dem Nutzer wirklich helfen und das ohne Umwege. Für die Content-Strategie heißt das, jede Website sollte einen systematischen Blick auf ihre Nische werfen und dabei folgende Fragen beantworten. Welche Fachbegriffe werden in unserer Zielgruppe häufig falsch verstanden oder gesucht? Welche Zahlen, Berechnungen oder Vergleichswerte fehlen noch auf unserer Website? Haben wir Studien oder Daten aus unserer Branche aufbereitet mit klarer Quellenangabe? Gibt es wiederkehrende Formulierungs- oder Sprachfragen, die wir noch nicht beantwortet haben? Und sind unsere Listen vollständig? Und die hier wiedergegebenen Erfahrungen, die stammen, wie gesagt, nur von 5, wenn auch großen Websites. Und deshalb lassen sich die Daten nicht verallgemeinern. Sie geben aber zumindest Hinweise darauf, welche Inhalte Google in seinen KI-Features anzeigt. Und diese Erkenntnisse, die müssen kombiniert werden mit grundlegenden Techniken und Best Practices der Suchmaschinenoptimierung. Und das verbessert dann wirklich die Chancen auf mehr Sichtbarkeit. Nicht nur in der klassischen Suche, sondern vor allem auch in den AI-Overviews und im AI-Mode. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende auch zugehört habt und ich hoffe natürlich vor allem, dass was Interessantes für euch wieder dabei war. In etwa einer Woche gibt es dann die nächste Ausgabe von SEO im Ohr und keiner freut sich mehr als ich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und in der Zwischenzeit halte ich euch hier auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News, auch am Wochenende, wenn was Interessantes und Dringendes ansteht. Wenn euch SEO im Ohr gefällt, dann abonniert den Podcast gerne und ich freue mich über jedes Feedback von euch. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritik, dann lasst es mich gerne wissen. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit für euch. Tschüss, euer Christian.